Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Bardos WM Podcast, Folge Nummer 5. Mit Steve, hallo.
Hallo, grüß dich, Georg.
Hallo und mit mir, Barlo. Ich gucke immer gelegentlich in die Kommentare unter den YouTube-Videos und ich muss sagen, normalerweise bin ich ja sehr verwöhnt. Was so meine Community und meine Videos betrifft, ist es normalerweise so, dass es da kreative, angeregte Diskussionen gibt, konstruktive Kritik, gute Beiträge und kurzum, so wie man gerne Kommentare halt hat. Das sieht unter unserem Podcast immer so ein bisschen anders aus. Also ich will nicht sagen, es ist so zur Hälfte Shitshow, aber es geht manchmal so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, wir haben da so dem einen oder anderen Wutbürger ein Zuhause gegeben. Ich habe selten so viele Beleidigungen gelesen und gelöscht, wie unter dem Video einige auch drin gelassen, wenn sie nicht zu schlimm waren. Aber ja, das war sehr interessant. Und also und Aufregung und Verärgerung und Verbittertheit, also ein unglaublich, unglaublich. Ja. Aber ich muss sagen, so ein bisschen, ich habe ja eigentlich gedacht, also ich bin ja eher so ein nach Harmonie strebender Mensch. Also ein bisschen, muss ich sagen, finde ich das aber auch unterhaltsam, gerade in welchem Ton manche sich über irgendwelche Kleinigkeiten äußern, ne?
Ist halt die Frage, ne? Also ich frage mich immer, zieht das der Fußball an, solche Leute? Mhm. Weil, also ich würde mal, ich habe sowas bei meiner Community auch wirklich selten, weißt du? Ich glaube, das haben wir gemeinsam, dass wir, sagen wir mal, durch WoW bekannt geworden sind.
Aber bei Fußball einfach passiert das schon viel häufiger, oder?
Ja, irgendwie schon. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir sind beide durch WoW mehr oder weniger bekannt geworden, kann man, denke ich, so sagen. Und deshalb ist unsere Community auch ein bisschen mit uns gewachsen. Also ich bin eigentlich auch echt sehr, sehr stolz auf meine Community und habe eigentlich sehr etwas ältere Menschen dabei und bin deshalb hat man halt sowas nicht. Von daher, also ich gucke bei dir auch mal in die Comments und ein, zwei Mal ziehe ich die Augenbraue hoch. Von daher musst du schon ordentlich gearbeitet haben, weil so schlimm fand ich das jetzt gar nicht.
Ja, also ich habe schon ein paar Sachen aussortiert. Es gibt so ein paar Kandidaten, wo ich halt immer weiß, es gibt ein paar, die vergreifen sich nur ein bisschen im Ton bei einem an sich noch interessanten Beitrag oder zumindest haben die irgendwie so einen Punkt, um den es geht und dann gibt es halt welche, die pumpen nur rum und letztere, da weißt du halt, die werden nie dazu führen, dass man irgendwie eine interessante Diskussion haben wird. Es gab auch einen, der sich aufgeregt hat, wie wir denn Spiele in den Titel schreiben können, über die wir reden, aber uns erdreisten, vorher noch über die deutsche Mannschaft zu sprechen.
Ja, das habe ich gelesen. Ja, weil wir einfach in jedem Dings über die deutsche Mannschaft sprechen. Geil fand ich auch, dass mir irgendjemand vorgeworfen hat, ich würde zu sehr ins Politische abdriften.
Ja, ja.
Aber dann später irgendwie total politisch mit jemandem streitet. Das ist dann wieder übersetzt für, muss dieser Stevenio immer eine andere Meinung vertreten als ich, weißt du? Das ist dann immer so, musst du übersetzen, bevor du so den Subtext lesen.
Also ich finde, wir haben das erste Spiel, über das wir heute reden, das letzte Spiel vom gestrigen Abend, ist ein sehr, sehr interessantes gewesen.
Ja.
Weil das so ein bisschen auch in die Richtung geht, also ein Spiel, über das man viel und lange reden wird, je nachdem, wie das Ganze ausgehen wird. Es geht um Tunesien gegen England, 1-2. Und ich fand das aus ganz, ganz vielen Gründen interessant. Zum einen ist England ein Team, dass man könnte übertrieben formulieren, dass selbst wenn sie gewinnen, so eine Shitshow abbekommt, wie die deutsche Nationalmannschaft beim Ausscheiden oder beim Verlieren.
Die englische Presse ist echt gnadenlos.
Die können fast nichts richtig machen. Und wenn sie ausscheiden, dann ist, glaube ich, alles zu Ende und alles vorbei. Ich glaube, es gab auch Untersuchungen dazu, wie englische Mannschaften oder auch die Nationalmannschaft beim Elfmeterschießen so abschneiden würden oder in der Vergangenheit getan haben, weil ein Psychologe sagte, dass es halt, also sowas zu wissen, dass man in der Vergangenheit verloren hat und dass man komplett rund gemacht wird und lächerlich gemacht wird, wenn man nach Hause kommt und wieder ausgeschieden ist, halt einen massiven Nachteil hat für das entsprechende Team. Also es wird so ein bisschen zur self-fulfilling prophecy, zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass England, weil sie in der Vergangenheit erfolglos waren, auch bei den neueren Turnieren immer wieder irgendwann erfolglos sind, weil sie wissen, oh mein Gott, wenn irgendwas schief geht, dann werden wir zerrissen. Und die haben gestern gewonnen gegen Tunesien und sie haben gut gespielt, fand ich.
Aber auch nicht, also nicht die ganzen 90 Minuten. Also sie haben stark angefangen, finde ich, aber sie haben gerade 2-1 stark nachgelassen, ihnen fiel dann auch nichts mehr ein und das 2-1 fiel dann mehr oder weniger aus dem Nichts und war dann, ich will nicht, also man kann nicht sagen glücklich, weil England natürlich das Spiel gemacht hat, aber auf jeden Fall unglücklich für Tunesien, die gut mitgehalten haben, fand ich. Also der Elfmeter war natürlich geschenkt, das war für mich kein Elfmeter zum 1-1. Mhm. Aber ja, also ich habe heute ein bisschen die Presse gelesen und da wurde ja natürlich Harry Kane, heißt der Kane oder Keane? Nee, Kane. Kane. Ich schreibe es mal falsch. Kane gefeiert wie der neue Messias. Aber daran sieht man mal, bei der englischen Presse ist jetzt irgendwie eine Szene in der 93. Minute, die hat wahrscheinlich schon das Team zerrissen und haben es in der 93. Minute umschreiben müssen, hin zu Kane, du Gott und so. aber da ist eine Minute, die irgendwie alles verändert dann in diesem Moment. Ich fand jetzt nicht, dass, also ich fand jetzt auch nicht, wie alle Favoriten irgendwie, dass England großartig überzeugt hat, muss ich ehrlich sagen.
Also ich finde, sie haben insofern überzeugt für mich definitiv, dass sie sich weitaus mehr und klarere Chancen rausgespielt haben als irgendein anderes Team.
Okay.
Sie haben dazu noch das große, große Pech gehabt, dass sie eigentlich 3 Elfer hätten kriegen müssen. Vor allen Dingen, nachdem die FIFA vor dem WM-Turnier gesagt hatte, liebe Schiedsrichter, es gibt eine Sache, auf die achtet ihr bitte bei diesem Turnier ganz besonders. Und das ist Klammern im Strafraum.
Also das Ding an Harry Kane, das war ja ein Wrestling-Griff.
Dreimal ist der so umgerissen worden. Ja,
das
Dreimal.
Problem ist, das passiert dann im Rücken des Schiris, weißt du? Und dann muss einfach auch mal, ich finde, der Videoschiedsrichter ist sehr viel passiver als zum Beispiel in der Bundesliga. Der meldet sich halt wirklich selten und nur bei 100%igen Sachen, was auch eigentlich die Intention eines Videoschiedsrichters ist. Aber in der Bundesliga wurde das sehr viel offensiver verwendet und sehr viel öfter sich eingeschaltet. Also dieser Ringkampf gegen Harry Kane bei den Ecken im Strafraum, immer im Rücken des Schiedsrichters, und da muss für mich der Videoschiedsrichter sich melden. Also klarer geht es nicht, tut mir leid. Also du hast schon recht.
Gibt es Uneinigkeit darüber, ob der Videoschiedsrichter sich bei welchen von diesen Fouls gemeldet hat und der Schiedsrichter nur gesagt hat, ich gucke mir das nicht an, weil der Schiedsrichter die Hoheit hat. Videoschiedsrichter kann nur die Empfehlung geben. Oder ob der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Gestern haben die Briten wohl im Studio gesagt, VAR hätte dem Schiedsrichter aufs Ohr gegeben, bitte prüft die Szene. Und der Schiedsrichter hätte das abgelehnt. Und danach habe ich aber gelesen, dass möglicherweise es doch keine Ansage von VAR gab, die Szene zu prüfen vom Schiedsrichter. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber
also fassen wir es einfach mit zusammen. Ich glaube, das ist auch deine Meinung, der hätte es Elfmeter geben müssen.
Ja, mehr als einen. Das ist ja das Schlimme daran. Und unabhängig vom Elfmeter für die Tunesier haben die halt nicht viel auf die Kette bekommen.
Nee, der Elfmeter für Tunesien fand ich auch so, muss man nicht geben, oder?
Boah, ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht mehr vor Augen.
Okay.
Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, als einer, der auf gar keinen Fall geht.
Ja, sag ich ja, ne, muss man nicht geben, ne, aber also, ja gut.
Aber sonst
ich hätte ihn nicht gepfiffen.
Sonst haben sie nicht viel gemacht, und England hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit halt ein richtiges Offensivfeuerwerk abgebrannt, halt nur ein Tor gemacht, und es hätte halt mit ein bisschen Pech am Ende 1-1 gestanden. Und die Engländer hätten sich insofern nicht groß beschweren können, weil ihnen der Druck dann aufs Tor in der zweiten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen hat. Aber insgesamt, finde ich, haben sie absolut überzeugt. Also sie haben sich insgesamt extrem viele deutliche Torchancen rausgespielt. Die haben von den Tunesiern nahezu keine Torchance zugelassen. Die einzige gefährliche Szene der Tunesier im Prinzip war ein Elfer. Und haben dann noch Pech gehabt, dass sie mal mindestens ein oder zwei Elfer nicht bekommen haben, die sie durchaus hätten bekommen können, gerade mit dem, was die FIFA vorgegeben hat, wie bei dieser WM auf genau diese Situation reagiert werden soll. Kane fällt halt, also bei diesen Klammern sieht man natürlich immer total bescheuert aus, aber was machst du als Spieler? Wenn du stehen bleibst, pfeift der Schiri das nie. Wenn du dich fallen lässt, sieht es natürlich total albern aus. Du bist in so einer Halbumarmung im Stehen, wirst ja nicht, der rannte ja zu dem Zeitpunkt nicht. Der andere klammert dich, reißt dich auch um, aber es sieht halt Banane aus irgendwie. Deswegen kann ich verstehen.
Finde ich halt überhaupt nicht. Das war eine natürliche Bewegung und es war ein ganz klarer Elfmeter.
Mhm.
Aber ich, weißt du, normalerweise würde ich nach dem Spiel sagen, mit der deutschen Arroganz und immer mit dem irgendwie, ich mag die Engländer nicht besonders aufgrund von der langjährigen Fußballrivalität zwischen den beiden Nationen. Normalerweise würde ich sagen, ja, okay, wenn du den Anspruch hast, den England hat und den die englische Presse hat, und die sind hier ganz deutlich angetreten mit breiter Brust, und wir sind hier mit Favorit auf den Titel irgendwie. Wir haben viele junge, hungrige Spieler, was ja auch so ist. Würde ich normalerweise sagen, okay, du spielst gegen Tunesien, gewinnst in der 93. Minute durch ein 2-1, was aus dem Nichts fällt dann in der zweiten Halbzeit. Das ist nicht genug für einen selbsternannten Turnierfavoriten. Aber wenn ich mir dann angucke, was die anderen
Turnierfavoriten gemacht haben,
dann ist das
mehr als genug.
Sicherlich in Ordnung. Ja, mehr als genug vielleicht nicht, aber auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben ja noch 2 andere Spiele heute, die ja nun, da haben einige gedeutscht, ne, wenn du verstehst, was ich meine heute.
Ja. Also ich finde, ich sehe halt die England-Partie sehr, sehr positiv, also für England. Die haben mich da insgesamt absolut überzeugt, auch wenn das Ergebnis erst sich in der 93. Minute so eingestellt hat, wie es auch dem Spielverlauf entsprach. Aber immerhin hat es sich so eingestellt. Bei den Deutschen ist es beim 0-1 geblieben, und wir stehen jetzt irgendwie so ein bisschen vor dem Abgrund beim Match gegen Schweden, aber
genau, die haben das vorgemacht und wir nicht, ne? So einfach kann man das dann immer zusammenfassen. Und
die haben mich, ich wüsste nicht, wer mich bisher, vielleicht bis auf Belgien oder so, von den Mitfavoriten mehr überzeugt hätte.
Also Belgien, ey, Das höre ich oft, ne? Aber Belgien hatte, glaube ich, den schlechtesten Gegner im ganzen Turnier.
Ja, aber die anderen
und die haben auch wirklich lange Probleme gehabt,
ja, okay, gegen Panama. Sehe ich ja ein, aber die anderen hatten möglicherweise bessere Gegner, haben aber alle nicht gewonnen. Und Frankreich hat gewonnen mit einem VAR-Tor und einem Eigentor.
Ja, also Frankreich fand ich alles andere als überzeugt. Ich bin da völlig bei dir. Also sagen wir es mal, außer Italien und Holland haben alle großen Mannschaften oder alle großen Fußballnationen echt Probleme gehabt bisher, ne?
Das stimmt. Ja. Also Italien und Holland WM-Favoriten confirmed.
Ja, die haben's. Die, hast du da irgendwas Negatives in der Presse gehört?
Nee, das absolut ist ja ein
Zeichen
nicht.
Dafür, dass es bei denen läuft, oder?
Die haben nicht gepatzt, keine von den beiden hat bisher Tore kassiert.
Ja, die haben eine weiße Weste in dem Ball.
Ja, absolut. es gibt einen Kommentator von, er ist glaube ich Ire, der in der britischen Presse, wie heißt der? Ian Dunphy. Und er wird zitiert mit drops the much needed truth, also sprich die Wahrheit, die alle brauchen, dass England mit dieser Leistung zerrissen werden würde gegen stärkere Gegner. Und das finde ich halt, also weiter von der Realität kann man glaube ich nicht entfernt sein. Weil wie gesagt, Tunesien hat nichts auf die Kette bekommen. Er tut so, als wären die, also von dem, wie es klingt, könnte man meinen, die hätten so gespielt, in der Abwehr so gestanden wie Deutschland gegen Mexiko in der ersten Halbzeit. Aber tatsächlich
er ist
war das irre. Nicht der
Fall. Vielleicht ist er einfach dem englischen Fußball nicht so wohlgesonnen.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer so ein bisschen, was bei England die gesamte Mannschaft ist, bei uns Özil, was die Presse betrifft. Man kann einfach immer draufhauen und es nimmt einem keiner übel. Ja, also England hat mich also nicht überrascht. Ich ging schon davon aus, dass England Tunesien schlagen würde. Aber sie sind zu ihrer Geheimfavoritenrolle bislang zumindest noch nicht abgerückt davon, sagen wir das so. Also sind jetzt nicht schon komplett raus. Gut,
damit komme ich klar, ja. Ich finde sowieso, dass wir, also das habe ich glaube ich vor ein, zwei Tagen schon gesagt, dass man die Mannschaften erst nach dem zweiten Spiel einschätzen sollte, weil ja. Ich bin ja nach wie vor, ich laufe momentan durch die Gegend und auch wenn ich mit Kollegen oder Freunden oder sonst wen darüber diskutiere, versuche ich ja mit positiven Beispiel vorauszugehen. Deshalb hast du ja gestern angefangen quasi. Einfach mal gesagt, ich glaube, wir kommen am Samstag mit einem, ich glaube, hast du 3-0 gesagt oder war das mein Tipp? Naja, auf jeden Fall mit einem.
Habe ich 3-0? Habe ich einen Tipp?
Ich weiß gar nicht. Also es ist auf jeden Fall mein Tipp. Ich habe gesagt, so, ich gehe jetzt mal positiv. Ich glaube, dass Deutschland Samstag zurückkommen wird, das alte Gesicht zeigen wird, vielleicht auch ein bisschen umstellen wird und einfach Schweden 3-0 vom Platz bombt. Da gucken mich alle immer komisch an. Da habe ich gesagt, ihr erinnert euch dran, mark my words, Samstag Abend nach dem Spiel werdet ihr sagen, der Krömer hatte recht. So, weißt du, von daher, lass uns doch warten. Warum? Wir brauchen ja nicht darauf warten, aber ich glaube, dass so eine Einschätzung erst nach dem zweiten oder dritten Spiel richtig Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall besteht theoretisch schon die Möglichkeit, dass wir nach dem nächsten Spiel nicht mehr groß darüber nachdenken müssen, wer unsere möglichen Achtelfinalgegner sind. Abwarten. Nee,
das ist jetzt wieder der alte Barlo, ne?
Naja, die Möglichkeit besteht. Wir wollen ja nicht illusorisch sein und so tun, als könnte man nicht gegen Schweden verlieren.
Naja, wenn du vor dem Turnier jemanden gefragt hättest, hätten alle übereinstimmend gesagt, du kannst in der, also inklusive mir, du kannst in der Gruppe eigentlich nicht ausscheiden. Das ist eigentlich eine sehr leichte Gruppe.
Das stimmt, absolut. Das hätten vorher alle gesagt, aber da hilft es natürlich.
Und jetzt heißt es plötzlich irgendwie, ja gut, gegen Schweden kannst du auch mal verlieren, ne? Das ist.
Ja.
Das hätte. Bis vor. Seit 2014 bis vor, wann haben wir gespielt? Scheiße. Bis vor Sonntag hätte das nie irgendwie.
Wir haben gegen Schweden mal ein Spiel gehabt, wo Deutschland 4-0 geführt hat und das am Ende nicht gewonnen hat.
Das stimmt.
Das ist 4-4 ausgegangen.
Aber guck mal, wie lange wir gegen Schweden nicht verloren haben. Gerade bei großen Turnieren haben wir, glaube ich, gegen Schweden immer gewonnen.
Wie oft haben wir denn gegen die gespielt überhaupt?
Oft. Relativ oft.
Ja? Mhm. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Haben wir nicht sogar in der K.O.-Runde letztens irgendwann? Ich weiß nicht, also wir haben
Wir müssen demnächst immer mal so eine Tabelle, so eine Excel-Tabelle bauen, wo alle Ergebnisse von Deutschland bei den letzten Weltmeisterschaften drinstehen, damit wir immer.
Die letzte Weltmeisterschaft weiß ich noch, aber.
Nee, alle, die letzten Weltmeisterschaften.
Okay.
Dann können wir mal nachgucken, wann wir wem schon begegnet sind und müssen uns nicht mehr darüber nachdenken, ob es nun Algerien, Marokko oder Tunesien war.
Ja, also den Achtelfinalgegner 2014 bringe ich immer durcheinander, ne? Ich sage aber Tunesien, Algerien, Marokko, das ist ja.
Ja, also das ist so lange hin, ne? Bis Samstag.
Ja, bis Sonntag, ja, das ist furchtbar.
Sonntag sogar, ja.
Nein, was rede ich denn? Samstagabend 20 Uhr, sorry.
So, wir haben ein weiteres Spiel, nämlich Kolumbien gegen Japan.
Ja, unfassbar. Also die ganze Gruppe ist genau exakt andersrum ausgegangen, als ich getippt habe. Ich habe nämlich 2-1 für Kolumbien und 2-1 für Polen getippt und es kam mal wieder anders. Das ist das Schöne am Fußball, ne?
Kolumbien hat ja auch so eine unglaublich krasse WM-Geschichte gehabt, gerade so Anfang der 90er Jahre, ne? Also mal abgesehen davon, dass in Kolumbien irgendwie der gesamte Fußball zumindest so in den späten 80ern, frühen 90ern von Drogengeld irgendwie korrumpiert war, gab es da auch diesen spektakulären Fall bei der WM 94, glaube ich, wo Kolumbien ausgeschieden ist und dann Andrés Escobar erschossen wurde.
Der ein Eigentor gemacht hat.
Eigentor gemacht hat, mutmaßlich, glaube ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber mutmaßlich auch, weil es um irgendwelche Wettdinger ging. Ich meine mich sogar daran erinnern zu können, dass die in ihrem Hotel die Mannschaft Fernseher hatten, auf denen bei deren Ankunft ein Drohvideo abspielte. Ich muss mal gucken, Scheiße. Ob ich die News noch dazu finde. Also ja,
das ist doch mal eine Form von Motivation für Spieler, ey.
Ja, genau.
Kann niemand mehr vorwerfen, dass er irgendwie die Leidenschaft und die Körpersprache irgendwie
hat. Ja, genau. Hat, ne? Gewinnt besser mal oder wir töten dich und deine Familie.
Ja, das war ja auch die HSV-Methode jetzt im Abstiegskampf, ne?
Hat nur nicht funktioniert. Also, aber damals war es halt so, dass Kolumbien auch ein richtig krasser Favorit war. Also die waren in derselben Größenordnung, wurden sie genannt wie Argentinien oder Brasilien als Mitfavorit. Und
Valderrama damals.
Valderrama, ich glaube, Higuita hat auch noch gespielt und so. Die haben
Der geile Keeper, ja, stimmt. Der immer mit den Füßen irgendwie die Bälle geklärt hat.
Also die haben da schon, ja, dieser Cobra-Kick, ne?
Ja, genau.
Die haben da schon richtig gute Leute gehabt damals, ja. Und danach
die haben, glaube ich, 90 auch. War das die im zweiten Gruppenspiel, wo wir nur unentschieden gespielt haben?
Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr ganz 90. sicher.
Wir haben ja, wir bei uns ja normalerweise immer das zweite Gruppenspiel das schlechte. Und mal hoffen, dass es dieses Mal nicht so ist.
Diesmal nicht, nee, bitte dann lieber.
Nee, bitte nicht.
Lieber wieder so wie in dem, in der
82er. Ja, das schlechte Gruppenspiel haben wir jetzt ja schon hinter uns. Jetzt möchte ich.
Ja, dreimal auf Holz klopfen.
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wir jammern und tüdeln, ey. Man hat die beiden spielen sehen, unsere nächsten beiden Gegner, und die waren beide so schlecht. Also. Ich kann mir das am besten will nicht vorstellen, dass wir gegen diese Mannschaft nicht gewinnen werden. Aber ja, wie hast du schon schön gesagt, mit den Pferden vor der Apotheke kotzen.
Mhm.
Absolut richtig. Es ist halt Fußball. Siehe Kolumbien, da kommen wir wieder zu unserem Thema zurück, die sich quasi genauso wie Polen irgendwie selbst rausgekickelt haben, mit einer blitzroten Karte, ne?
Ja, das war das frühe Spiel heute, ne? Und ich habe noch so ein paar Sachen fertig gemacht, irgendwie noch eine Videoaufnahme fertig gemacht, mir noch gemütlich einen Kaffee geholt und setze mich hin, will anfangen, das Spiel zu gucken und sehe noch, wie der Elfmeter gerade ausgeführt wird und der Typ mit roter Karte vom Platz läuft und musste mir dann eine Zeitlupe im Internet raussuchen, um zu sehen, was passiert ist und ja, es ist halt eine klare rote Karte gewesen. Da gibt es nicht wirklich viel zu diskutieren. Also ähnlich wie Suarez sich mal absichtlich eine rote geholt hat gegen, ich weiß nicht, ein afrikanisches Team, wo er mit Handspielen einen Elfmeter bewirkt hat, aber ein Tor verhindert hat, hat dann rot bekommen und seine Mannschaft ist noch weitergekommen. Ja, und so war das halt. Hand mit Absicht raus, hat damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Tor verhindert, zumindest versucht ein Tor zu verhindern, das alleine reicht ja schon aus. Da ist nicht viel Ermessensspielraum, das ist rot und das ist Elfer.
Ja, Kolumbien, wie gesagt, eine geile WM gespielt 2014.
Wobei ich finde, wo wir jetzt mal gerade bei diesem Fall sind, denn ich habe gerade den von Suarez erzählt, das finde ich, da wäre es Zeit für eine Regeländerung. Jetzt kriegen wir bestimmt eine 10
wegen der Doppelbestrafung?
Wegen der Doppelbestrafung und vor allen Dingen, weil sie noch nicht mal notwendigerweise was bringt. Denn wenn der Spieler verschießt gegen Ende von einem Spiel, dann ist ein sicheres Tor aberkannt und die rote Karte interessiert keinen. Wie bei Suarez. Bei Suarez war ja seine Überlegung wirklich, ich kann das Spiel so retten mit dem Handspiel. Für mich müsste die Regelung dann sein, wie bei Goaltending. Das Tor zählt und es gibt Gelb. Gegebenenfalls gibt es halt Gelb-Rot, wenn derjenige schon Gelb hatte. Dann hast du immer noch quasi eine Doppelbestrafung, aber halt nicht direkt eine rote Karte. Und du hast nicht die blöde Situation, dass dieses Handspiel plus e.V. ist. Und das kann es halt sein. Gerade
ich bin total bei dir. Ich sehe das hundertprozentig genauso. Doppelbestrafung ist scheiße.
Also wenn der Schiedsrichter sagt, das hast du absichtlich gemacht, um ein Tor zu verhindern, der Teil ist wichtig, nicht einfach nur irgendwo den Ball an die Hand bekommen im Strafraum, wo er gerade zum Flügel gepasst wird oder so, sondern damit hast du quasi versucht, unmittelbar ein Tor zu verhindern, dann zählt der Schuss, also zählt als Treffer und du kriegst Gelb. Also das wäre für mich eine sinnvolle Regeländerung. Aber gut, ist noch nicht so. Er hat rot gekriegt und es gab den Elfer für Japan und damit wurde dann das in die Wege geleitet, was als Sieg für Japan geendet hat. Mit einer großen Enttäuschung, glaube ich, für die ganzen Südamerikaner und Mittelamerikaner sind ja alle total fußballverrückt, ne? Und die sind ja alle total enttäuscht, wenn ihre Mannschaft nicht gewinnt.
Ich habe Kolumbien echt stärker eingestellt. Ist natürlich Worst Case so ein bisschen da heute passiert. wie gesagt, 2014 waren die Bären stark und sind ein bisschen für mich überraschend gegen Brasilien so klar ausgeschieden. Mhm. Weil die bis Brasilien im Viertelfinale wirklich, die waren für mich sogar gegen Brasilien der leichte Favorit.
Da war James so ein bisschen die Entdeckung des Turniers.
Ja, ne? Der hat auch ein wahnsinniges Turnier gespielt. Und ich habe die Stärke eingeschätzt. Aber das kann man ja vor so einem Turnier echt nicht sagen. Von daher ist gerade so, den ersten Spieltag zu tippen, also das erste Spiel jeder Mannschaft, echt schwer. Weil du dir so den Stand der Nation einfach nicht einschätzen kannst eigentlich.
Ne? Also man kann auch sehen, bei Transfermarkt zum Beispiel kann man sehen, was so die Fan-Tipps waren für das Spiel. Und da war, glaube ich, auch Kolumbien bei 80% oder 85% der Stimmen auf Sieg Kolumbien. Und jetzt hat Japan gewonnen. Also Japan, was natürlich insofern schön ist, dass dort auch Spieler von Fortuna Düsseldorf im Kader stehen. Haraguchi und Osami.
Zwei, okay.
Also auf dem Platz gestanden hat nur Haraguchi, Osami war auf der Bank. Aber zumindest sind da auch Düsseldorfer dabei, die jetzt möglicherweise mit Japan Weltmeister werden.
Lustig. Ich weiß aber, bei der letzten WM habe ich Japan sehr viel stärker eingeschätzt, weil die auch Kagawa und so haben. Habe ich gedacht, ja, mit dem muss man rechnen. Da haben die sang und klang, sind die ausgeschieden. Diese WM habe ich sie überhaupt nicht stark eingeschätzt. Die sind aber mal Kolumbien geschlagen. Das ist Wahnsinn.
Ich finde halt, die Qualität der japanischen Liga steht irgendwie so in keinem Verhältnis zu dem, was im Prinzip das Nationalteam zu leisten imstande wäre. Weil die japanische Liga ist halt echt, das ist eine Grottenliga, ne? Also das
da
ist
spielt
so,
ja auch keiner von denen oder fast keiner, oder?
Ja, eben. Also die guten Japaner spielen allesamt in Europa und selbst Nationalspieler wie eben Haraguchi und Osami spielen gerade mal in der zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf. Und einer von denen zumindest hat heute gespielt bei einer Weltmeisterschaft. Und das trotz der Tatsache, dass jemand wie Lukas Podolski in Japan spielt bei Kobe und jetzt ja auch aus der spanischen Nationalmannschaft Iniesta genau zu diesem Verein wechselt für ich weiß nicht was für einen irren Vertrag. Hat wohl mit diesem Sponsor zu tun, den auch, also Rakuten oder Rakuten, ich habe keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden.
Die sind auch Sponsor von Barca, ne?
Mhm, genau. Und dieser Sponsorship-Deal hat wohl dazu geführt, dass er dahin gewechselt ist und irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Millionen im Jahr bekommt, um in so einer totalen Graupenliga zu kicken. Ja. Also mit Podolski.
Lukas Podolski ist daran gewachsen, ne? Der kann jetzt schon auf Elefanten reiten. Ne?
Oh Gott, diese Werbung ist so schlimm. Die ist so peinlich.
Ah, ist sie halt wirklich. Ich kann die auch nicht mehr sehen.
Die ist so fremdschämig.
Die lief nachts irgendwie in meiner Dauerschleife auf Sky. Und so nach dem 11. Mal, irgendwie, ich bin ja so ein Wrestling-Fan schon seit meiner Kindheit. Ne? Und ja. Ich gucke immer nachts die Wrestling-Events und so. Und dann bei Sky überträgt die ja. Und wenn die US-Werbung kommt, gehen die auch mal raus. Machen dann eigene Werbung, aber haben dann immer nur so ein, zwei Spots, die dann in eine Dauerschleife laufen, weißt du? Und einmal, so eine Zeit lang, war das dieser Podolski-Elefantenspot, sodass ich den so auswendig mitsprechen konnte auch dann irgendwie getriggert bin, wenn ich nur irgendwie ein Geräusch daraus hörte.
Also, Wahnsinn. Den einmal zu sehen ist ja schon schlimm genug, aber den in so einer Dauerschleife zu sehen, glaube ich, das.
Ganz interessanter Punkt, Georg. Ich meine, bevor wieder irgendjemand merkt, dass wir nur über die deutsche Mannschaft sprechen oder überhaupt über die deutsche Mannschaft. Ich habe hab eine lange Kolumne geschrieben, haben wir gestern schon drüber gesprochen, die mittlerweile über 60 Kommentare, also die wird heiß diskutiert. Ja. Und irgendjemand schrieb halt, ja, der deutschen Mannschaft fehlen halt irgendwie so die Führungsspieler. Die deutsche Mannschaft fehlt ein Klose, fehlt ein Poldi, fehlt ein Mertesacker.
Klose war ein Führungsspieler?
Ja, denkst du, dass Lahm Führungsspieler war? Es ist halt schwierig.
Er war immerhin Kapitän.
Ich zitiere das nur, das ist nicht meine Meinung, ich will da nur gerne mal deine Meinung zu hören. Glaubst du, dass das so sein kann, dass diese erfahrenen alten Recken
ganz ehrlich, ich finde, das ist so eine typische Floskel, die man dann verwendet, weil man etwas verwenden will, was nicht widerlegbar ist, weil es keine Substanz hat. Das kann man immer sagen.
Vor allem war jetzt auch schon eine EM und da hat es ja ohne diese vier Spieler auch super funktioniert.
Vor allen Dingen hast du derselben Mannschaft, wurde immer vorgeworfen, dass sie damals ja auch nicht diese Spieler hatte, wenn es mal nicht gelaufen ist. Dann hieß es nämlich, die haben keinen Basler, die haben keinen Effenberg, als ob irgendeine Mannschaft der Welt einen Basler oder Effenberg braucht. Ne? Ja. Oder dann wird einem Lahm vorgeworfen, der wirklich einer der besten Außenverteidiger der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte ist, dass er so wenig fault. Und ich denke mir halt, habt ihr alle Lack gesoffen oder was? Ja, also er fault ja deshalb wenig, weil er extrem gut in den Zweikämpfen war. Er hat sich in seiner gesamten Karriere wenige gelbe, wenige rote abgeholt und hat die Situation fast immer halt sauber klären können, ohne zu faulen. Dann kommt, ja, aber er wird ja viel zu wenig gefault. Das soll ein Indikator dafür sein, dass die Mannschaft nicht gut ist. Und dann denke ich zurück an die Zeiten, du erinnerst dich auch noch gut dran, Jürgen Kohler, der immer 19 Schritte langsamer war als der gegnerische Stürmer und eigentlich in jedem wichtigen Spiel einen Elfmeter verursacht hat oder eine gelbe-rote bekommen hat. Als ob das jetzt irgendwie ein Garant für Erfolg gewesen wäre.
Das war auch so ein Täter.
Ja, ich weiß, also was erwarten die Leute denn von Führungsspielern? Man bekommt ja grundsätzlich eine Taktik mitgegeben, die man spielen muss. Und dann muss man vielleicht noch so ein bisschen, wie man so schön sagt, adapten auf das, was der Gegner macht. Also halte ich diese Spieler, die mit die erfahrensten der gesamten WM sein dürften, was die Anzahl der Länderspiele betrifft, was die Anzahl der Liga oder auch oder und Champions League-Spiele betrifft, glaube ich ernsthaft, dass die noch mehr Spieler brauchen, die Führungsqualitäten haben, weil denen jemand erklären muss, wie ich einen Ball so spiele, dass er nicht in die Füße der Mexikaner kommt, damit ich nicht mit 2-8 in Konter laufe. Brauche ich dafür einen weiteren Führungsspieler? Muss ich, also brauchen die Führungsspieler oder Zivis? Wovon reden wir jetzt?
Ja, keine Ahnung. Das, wie gesagt, ich finde es auch so schwer, das von außen zu beurteilen.
Und dann möchte ich bitte wissen, wer maßt sich denn an zu behaupten, dass es keinen Spieler gibt, der diese Qualität hat? Außer von draußen vom Feld mit so einem Bullshit zu kommen wie, ja, da fehlte der Wille oder so. Also was, wo sagst du das? Woher nimmst du dieses Wissen, dass keiner der Spieler, die da stehen oder in der Mannschaft sind oder auf der Bank sind, diese Qualitäten hat? Woher nimmst du das, mit Bestimmtheit sagen zu können, dass das nicht existent ist? Gar nicht. Du ziehst dir das aus dem Hintern und wirfst es mal irgendwo ins Feld am Stammtisch, weil könnt ihr irgendwie hängen bleiben. Irgendjemand nickt bestimmt und sagt Prost.
Ja, nochmal ganz kurz. Lahm, hieß, als Lahm Teamcaptain wurde irgendwie, und ich glaube damals Micha Ballack abgelöst hat, ja, so war das. Da wurde auch mal gesagt, ja, wie kann der Kapitän denn, das ist doch gar kein Führungsspieler und so weiter. Lustig, dass jetzt irgendwo
jetzt ist, genau, dass es jetzt heißt, ey, so ein Spieler wie Lahm fehlt.
Ja, wobei ich echt glaube, dass der Miro in seiner ruhigen und besonderen Art schon irgendwie ein wichtiger Fixpunkt war.
Aber also, du hast
natürlich absolut recht mit deiner Einschätzung.
Hat er irgendwann mal was hat er irgendwann mal was für dich ausgestrahlt? Für mich hat er irgendwie so eine Ausstrahlung gehabt wie Michael Skibbe oder Kevin Kurani. Mag sein, dass die total.
Oh, das ist aber jetzt hart. Also Kevin Kurani vergleiche. Jetzt wird aber.
Mag sein, dass der total der super mega Führungsspieler ist oder so. Ich habe davon nur nie was mitbekommen. Und jetzt kommt mir bitte nicht damit, aber die haben ja gewonnen, als der noch aktiv war.
Ja, das ist doch der Punkt irgendwie. Weil wir gewonnen haben irgendwie, ja. Mhm. Whatever. Wir können es von außen eh nicht beurteilen. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal definieren, was überhaupt ein Führungsspieler ist.
Müssen wir auch nicht. Derjenige, der behauptet, dass es keine Führungsspieler gibt, der muss ja den Beweis zeigen, dass es keinen gibt. Wir müssen ja nicht beweisen, dass einer da ist.
Ein Effenberg als, oder was weiß ich, ein. Was haben wir noch gesagt? Ein Basler? Basler sowieso nicht. Ich weiß, als er damals bei Werder gespielt hat, kannte ich ihn relativ gut, aber der war jeden Abend irgendwie auch nach dem Spiel da in diesem Taubenschlagen, in dieser
berühmten Werder-Bar
und da einen gesoffen. Also auf so einen Führungsspieler hätte ich gerne verzichten. Also was wodurch wird ein Führungsspieler definiert irgendwie? Ich finde auch, dass Miro Klose trotz seiner ruhigen, und er hat ja von der Körpersprache her eher so der Özil, vielleicht nicht so krass. Aber vielleicht kann man ja sagen, irgendwie ein Führungsspieler ist auch jemand, der irgendwie durch seine ruhige und besondere Art irgendwie so ein bisschen die Leute runterholt oder so. Also von daher, das können wir nicht definieren. Und wie gesagt, wir haben ja, sagen wir mal, nach der Definition, die ich jetzt vor Augen habe, haben wir ja Führungsspieler. Wir haben einen Neuer, wir haben einen Müller, der, glaube ich, das auf jeden Fall erfüllt. Wir haben einen Toni Kroos, der irgendwie das im Mittelfeld macht. Also ich glaube nicht, dass unser Problem Führungsspieler ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das glaube ich auch nicht.
Ja.
Aber gut, es ändert ja nichts daran. Also diese Arten von Diskussionen, die halt nicht belegbar sind, für die man auch keine Belege braucht. Es ist halt so, du wirfst irgendwas in den Raum und man kann sich gar nicht die Mühe machen, zu versuchen, das zu widerlegen, weil man das auf Basis von Argumenten tun muss. Und woher soll man die nehmen, wenn jemand etwas argumentlos behauptet? Ne, es gibt ja kein Beleg, kein Beweis für irgendwas. Man sagt, man wirft das in den Raum, da fehlte der Wille, derjenige ist satt und der war schon Weltmeister, der will nicht mehr, der andere war dreimal Champions League-Sieger, der muss vom Platz und sowieso hätte Reus spielen müssen und ein Gott, wir haben Klose nicht mehr, hätten wir den mal noch mitgenommen und so weiter und so
fort. Haben wir ja.
Klose?
Ja, der ist ja jetzt im Staff, der ist ja jetzt Stürmertrainer, der ist ja dabei.
Ach so, okay. Auf dem Platz ist er nicht, das reicht dann nicht.
Genau, das war
draußen.
Ja genau. Er strahlt von außen nicht hell genug einfach. Ne? Mm.
Ja. Naja. Gut. Dann Japan gegen Kolumbien war unser letztes Spiel und jetzt haben wir noch Polen gegen Senegal.
Ja, auch eine riesen Überraschung. Auch da Polen mit, sagen wir zumindest im Favoritenkreis. Mhm. Habe ich jetzt auch gedacht, irgendwie, dass die ein bisschen stärker sind. Aber die haben sich ja auch irgendwie also ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade Zeugniskonferenzen hatte. Aber ich habe natürlich schon die Presse gewälzt und da steht irgendwie, Polen zerstört sich selbst mit Eigentor und Torwartfehler.
Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich Torwartfehler nennen kann. Es war eine Situation mit einem katastrophalen Rückpass, wo der Torwart sich halt überlegt, rauszukommen, weil alternativ der Stürmer halt frei aufs Tor zurennt. Er ist nicht schnell genug, kommt nicht an den Ball und der Stürmer kann halt ins leere Tor einschieben. Das war das 2:0 allerdings. Davor war es auch schon 1:0. Und das 2:0 ist irgendwie in der 65. oder so gefallen. Also da hätte schon noch mehr passieren müssen, denn auch ohne dieses 2:0 lag Polen 0:1 zurück. Und hat dann erst ganz, ganz spät in der 90. Minute oder 89. Minute dann noch den Anschlusstreffer gemacht. Und dann ist halt immer die Frage, wie wäre das ausgegangen ohne das 0:2? Also ja, ein Eigentor, ein katastrophaler Rückpass, Schrägstrich Torwartfehler, wie auch immer. Da sahen alle Beteiligten nicht gut aus auf der polnischen Seite. Und
Lewa konnte das nicht irgendwie drehen? Wie war der so?
Nee, also ich habe den, warte mal, ich war zwischendurch auf jeden Fall, habe ich die Hundchen gefüttert, so und ab der 75. Minute. Ich habe dann noch kurz gesehen, wie das Tor gefallen ist, aber nicht so gerockt, nee. Aber der ist halt auch, es ist halt auch ein Unterschied, ob du bei München in der Spitze stehst oder ob du das in der polnischen Nationalmannschaft tust.
Ja, Polen war bei den letzten Turnieren ja immer zumindest, dass sie irgendwie Erster und Zweiter in ihrer Gruppe wurden und dann war meistens so im Achtelfinale Schluss. Bei der EM war das, glaube ich, auch so. Waren sie da nicht sogar im Viertelfinale bei der EM? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Der
Polen hat es auf jeden Fall relativ schlau gemacht, ähnlich wie die Schweiz, sich
Wir waren auch in unserer Gruppe, da haben wir auch nur unentschieden gegen gespielt, ne?
In der Gruppe? Wir haben sogar verloren gegen Polen.
Nicht in der Gruppe, das war Quali, wo wir verloren
haben. Bei der Quali, ja.
Genau, ich meinte aber auch, wir hatten sie ja auch in der Gruppe jetzt in der EM und haben gegen die 0-0 gespielt, glaube ich.
Ja, kann sein. Also, wie gesagt, ich...
Sie sind nicht so schlecht. Fassen wir es einfach mal so zusammen.
Nur haben sie halt dasselbe Problem, was auch andere Mannschaften schon haben, so was das Superstar-zu-Rest-der-Mannschaft-Verhältnis betrifft. Und ich glaube irgendwie keinem oder bei wenigen tut das so weh, wie wenn du jemanden hast, der ganz vorne in der Spitze steht und der absolute Superstar ist. Und wenn er Pech hat, dann so ein bisschen verhungert oder aber viel, viel weiter zurückarbeiten muss, als er es normalerweise müssen oder tun würde. Kane macht das zum Beispiel auch, aber der macht das, also England ist natürlich eine andere Mannschaft als Polen, aber der macht, bei ihm gehört das dazu. Wenn er merkt, dass er vorne irgendwie im Leeren hängt, dann geht er auch mal ein gutes Stückchen zurück bis auf Mittelfeldposition, um sich da wieder im Spiel einzubinden. Und ja, also es hat so nicht gereicht. Es war ein bisschen glücklich natürlich für Senegal, aber auch nicht komplett unverdient.
Was glücklich?
Naja, so 2:0 gegen Polen zu führen, eins davon mit einem Eigentor, sodass du im Prinzip eigentlich fast schon durch bist, bis dann kurz vor Schluss noch ein Anschlusstreffer fällt. Ja, also dafür haben
sie schon... Ich hab's nicht gesehen, ich muss mich da auf dein Urteil verlassen.
Dafür haben sie schon ein paar Möglichkeiten gehabt, aber sie haben die auch nicht an die Wand gespielt. Ne? Also wenn man jetzt erwartet hätte, nachdem so ein Eigentor fällt, würde Polen irgendwie richtig Druck machen und die Senegalesen an die Wand spielen und nur auf den Ausgleich drängen, dann ist das halt auch nicht passiert. Das war halt irgendwie.
Also ich hätte jetzt in der Gruppe gedacht, dass Kolumbien Erster wird, Polen Zweiter oder vielleicht umgekehrt. Es sieht ganz anders aus, ne? Exakt anders. Jetzt Senegal und Japan vielleicht.
Das ist echt spannend. Also wir haben, glaube ich, asiatische Mannschaft, die bisher am weitesten bei irgendeinem Turnier gekommen ist, war Südkorea in Südkorea, ne?
Im Halbfinale gegen uns, ja.
Aber auch mit der einen. Mit der
Gelb.
Ja, auch mit der einen oder anderen durchaus fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, ne?
Ich weiß nur noch, dass, also von dem Spiel weiß ich nur noch, dass wir knapp gewonnen haben, auch ein bisschen glücklich und dass Ballack halt da so eine Notbremse gemacht hat und so ein taktisches Foul dafür Geld gekriegt hat und deshalb im Finale gesperrt war, wo wir dann 2:0 gegen Brasilien mit Tor und Fehler Kahn verloren haben.
Mhm. Ja gut, aber also Brasilien war halt zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich stark, also das Ding mit der damaligen Mannschaft zu gewinnen oder überhaupt so weit zu kommen für die deutsche Mannschaft.
Das war noch damals. Hier, Tante Käthe war noch Nationaltrainer damals, Das war eine große Überraschung, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ne? Da hatte Kahn irgendwie, das war so sein bestes Turnier ever. Der wurde dann auch Spieler des Turniers danach.
Ja, aber überhaupt, vor Ronaldo. Überhaupt jetzt, dass Japan eben gewonnen hat und Senegal auch gewonnen hat und du vielleicht irgendwie, also ich finde es immer ganz interessant, wenn vielleicht mal eine afrikanische oder asiatische Mannschaft die K.O.-Runde erreicht und dann vielleicht sogar das Achtelfinale übersteht, weil das halt nicht so extrem häufig vorkommt.
Ich hoffe ja auf Island, muss ich ehrlich sagen. Wir können ja mal resümieren jetzt, weil jetzt gerade läuft Russland gegen Ägypten. Das heißt, die ersten Mannschaften haben jetzt schon bereits ihr zweites Spiel.
Mhm.
Das heißt, wir haben einen Durchgang gesehen irgendwie. Was waren denn für dich so die positivsten Überraschungen und was die negativsten?
Positivste Überraschung? England, muss ich sagen, glaube ich, insgesamt hat mich am positivsten überrascht. Also auch wenn die natürlich ein bisschen Mitfavorit waren, aber gerade in Anbetracht der Tatsache, wie schwer sich die anderen Favoriten und Mitfavoriten getan haben, glaube ich, war England mit die positivste Überraschung. Ich will nicht unbedingt sagen, dass Deutschland die negativste war, aber vielleicht, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir parteiisch sein dürfen, ist es dann vielleicht doch die negativste. Nicht, weil es der unerwartetste höchste Leistungseinbruch war, sondern vielmehr, weil wir natürlich hoffen immer, dass die deutsche Nationalmannschaft gewinnt oder zumindest einen Punkt.
Und nebenbei gesagt sind wir auch noch amtierender Weltmeister, von daher kann man das schon.
Kommt auch noch dazu, ja. Also das Ergebnis definitiv war sehr enttäuschend, sagen wir es so.
Ich habe heute, wo wir gerade wieder dabei sind, ich weiß gar nicht, was auf Sport 1 oder T-Online oder so, wieder so Klugscheißer im Sinne von, wer soll raus und wer soll rein für das nächste Spiel. Mhm. Was? Das kann ich, war es nicht sogar, ich wollte gerade sagen, ich habe eine Effenberg-Kolumne gesehen, wo ich mir wieder einen Kopf gefasst habe, wo ich mir immer denke, warum, ja gut, ich meine, wenn ich ein ehemaliger Fußballer wäre, ne, und mir würde irgendjemand dafür Kohle zahlen wollen, dass ich irgendwie meine Meinung abgebe, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Aber ich frage mich immer, warum müssen irgendwelche Leute immer zu allem ihre Meinung sagen, vor allem, wenn du dich fragst, ja, whatever. Auf jeden Fall, da ich lese mal vor, raus, Marvin Plattenhardt rein, Jonas Hector, finde ich jetzt keine große Sache, die ist ja auch erwartet worden oder wäre erwartet oder hoffentlich ist es so. Hector ist natürlich auf der, ist es die linke Seite, ja, ne?
Ja, erwartet ja auch keinen Leistungssprung da, keinen riesigen, aber ja, Hector ist der Stammspieler dort.
Genau, auf links. Und ja, der ist zumindest solide, der hat auch eine gute EM gespielt, von daher. Hm. Aber ansonsten kommen wir mal zu einer interessanten Position, das war ja jetzt krankheitsbedingt. Hier wird vorgeschlagen, Khedira raus, Gündogan rein. Ich glaube, das hatten wir auch schon besprochen, oder? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, Khedira hat halt kein gutes Spiel gemacht, ne?
Ja. Aber Sofian war Bernd stark, aber ja, wer ein schlechtes Spiel macht, ne? Ich finde, Gündogan hat eine riesen Saison bei Man City gespielt. Spielt auf derselben Position, ist vielleicht gerade jetzt für Kroos irgendwie so eine Entlastung, sagen wir es mal so. Wäre vielleicht kein schlechter Wechsel. Was meinst du dazu?
Kann funktionieren. Es kann natürlich auch sein, dass einfach Khedira wieder zu seiner alten Form zurückfindet, mit der wir ihn auch kennen, zu seiner guten Form, mit der er sonst oft spielt. Und dann ist dieser Wechsel überfällig. Aber ich glaube, es wäre kein großer Fehler, das mal zu probieren.
Ja, okay. Sehe ich genauso. Ansonsten natürlich, ist ja klar, sind ja die Medien, Özil raus und Reus rein dafür. Wird immer wieder gefordert von... Ist natürlich sehr, sehr
also,
einfach.
Also, ich habe mir mal ein bisschen Leistungsdaten von Reus und Özil bei dieser Saison angeguckt. Und Reus ist ja eigentlich... jemand, der eher auf der Linksaußenposition groß geworden ist.
Genau.
Und Linksaußen sind wir ansonsten ja auch ganz gut besetzt. Das kann Brandt spielen, das können Draxler spielen. Offensives Mittelfeld, glaube ich, hat er in den letzten Jahren und in dieser Saison vor allen Dingen einige Male gespielt und eine ganz ordentliche Rolle gespielt. Was die Leistungsdaten betrifft, ist er im Prinzip ein offensiver Mittelfeldspieler, wenn er die Position spielt, der ein bisschen torgefährlicher ist, dafür aber ein bisschen weniger Assist und überhaupt in Sachen Vorbereitung in Erscheinung getreten ist, in dieser Saison zumindest. Aber er hat auch deutlich weniger Minuten gespielt als Özil. Ich glaube nur nicht, dass wir uns da irgendwie Illusionen machen sollten, dass das ein Riesenunterschied werden würde. Ja. Deren Leistungen über die komplette Saison gesehen, bei Arsenal bzw. bei Dortmund, sind ungefähr deckungsgleich, wenn man sich anguckt, wie viel Scorer-Punkte machen die im Schnitt pro 90 Minuten. Dann sind die sehr, sehr ähnlich, die beiden. Özil in Richtung Vorbereiter und Reus in Richtung Abschluss.
Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht so, wie du es gerade schon angedeutet hast, komplett anders machen würde. Ich bin ja nur ein Özil-Fan, ne? Von daher,
Özil drin und Reus auf links außen?
Genau. Warum das denn nicht? Ich fand Draxler auch nicht geil.
Aber der war auch nicht schlecht. Also da war Müller auf der anderen Seite schlechter.
Ja, genau. Das wird hier nämlich auch gefordert. Ich lese das mal weiter. Also, why not both, ist meine Frage, ne? Und Müller hat auch schon, die Bundesliga war auch nicht so stark. Ich weiß, alle stehen auf Müller und besonders der Yogi. Aber ja, hier wird vorgeschlagen, Draxler raus, Julian Brandt rein.
Ja.
Weiß ich auch nicht. Brandt, ja, hier steht irgendwie, in 7 Minuten, den er drin war, brachte er mehr zustande als Draxler in 90.
Ja, aber wir brauchen ein bisschen größere Sample Size als 7 Minuten.
Richtig, das meine ich halt.
Wenn es danach geht, ist, glaube ich, hier, wie heißt der Joel Poyanpalo oder so, der beste Stürmer der Bundesliga, weil er auch nur 3 Einsatzminuten bekommt und da drin irgendwie ein Tor vorbereitet oder so. Ja. Also, ja, ich kann verstehen, warum man sagt, dass Brandt ein gutes Spiel gemacht hat oder ein paar gute Einsatzminuten hatte, aber der ist jetzt auch niemand, der in der Liga alles zerlegt hätte, verglichen mit der Konkurrenz auf seinen Positionen. Und schon gar nicht jemand, der in der Nationalmannschaft bisher extrem positiv aufgefallen wäre durch durchgehend fantastische Leistungen.
Der hat ja, also Brandt hat ja auch nicht so viele Länderspiele, ne?
Nee, ich glaube, was hat er, 10 oder 8 oder 9?
Weiß nicht, beim Confed Cup war er auf jeden Fall dabei, ne?
Also ja, kann man machen, aber da musst du dich halt auch nicht wundern, wenn dabei nichts rumkommt. Also ich weiß halt nicht, warum man gerade bei einer WM in so einer schwierigen Situation jetzt nicht zumindest auf die Leute setzen sollte, die auch in der Nationalmannschaft und auch in solchen Situationen bei einem WM-Turnier schon gezeigt haben, dass sie da Leistung dringend können, nur weil jetzt mal ein Spiel schlecht war.
Ja, ich bin da total bei dir. Aber ich lese trotzdem mal weiter. Hier wird noch gefordert: raus, Thomas Müller, rein, Leon Goretzka.
Müller und Goretzka. Goretzka auf rechts außen oder was? Oder rechtes Mittelfeld?
Wäre eine defensive Variante im Vergleich zu Müller, würde in erster Linie das müde Mittelfeld beleben, steht
aber hier. Aber ist nicht Goretzka eher so, hat er nicht eher seine Stärke im zentralen Mittelfeld? Oder bin ich gerade komplett
besoffen? Ich meine auch. Oder Außenmittelfeld, ne?
Also
Müller
ich mein,
auf rechts, glaube ich. Nee, war nicht Müller sogar auf links?
Also, ich meine, die Frage ist, wen willst du denn rausnehmen, um was zu bewegen? Kroos, der auch zentrales Mittelfeld spielen kann, defensives und offensives. Kroos ist, glaube ich, jemand, der jetzt seit Jahren zeigt, dass er eine Bank ist. Ob der jetzt mal ein
mittelmäßiges Spiel... Ich glaube, über Kroos brauchen wir nicht diskutieren.
Nee, ach, Kroos ist glaube ich, da irgendwie...
Also Kroos ist für mich unantastbar, ehrlich gesagt.
Dann würde ich eher die Variante wählen, wenn man sagt, also ich kann verstehen, dass man sagt Goretzka. Ich glaube, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass man dann sagt, entweder wir wechseln auf ein 4-3-3 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern und haben dann Goretzka.
Ja, das macht aber Jogi nicht, der wird das System nicht ändern. Gehen wir mal davon aus, dass wir positionsgetreue Wechsel vornehmen.
Puh. Dann würde ich trotzdem eher sagen, dass ich Kroos sehen würde statt Özil im offensiven Mittelfeld und Goretzka dann auf der 6 zusammen mit irgendwem anderes. Mit Gündogan zum Beispiel.
Also ich würde Khedira und, also wenn ich jetzt wählen würde, würde ich Khedira für Gündogan ein Spiel rausnehmen. Ich würde Reus auf ins linke Mittelfeld setzen. Ich würde Özil auf der 10 lassen und rechts Müller vielleicht. Oder ja. Und mich wundert auch, dass Werner gar nicht diskutiert wird. Mhm. Aber Werner ist auch nicht scheiße. Der hat einfach nur super wenig Bälle gekriegt. Das wohl. Und der hat ja auch ein, zwei Chancen. Also ich würde Werner auch drin lassen. Mhm. Also ich bin dabei. Ich würde auch nicht viel wechseln. Ich würde maximal zwei Positionen vielleicht.
Lass mich überlegen, wenn ich jetzt durchgehe und wir gehen von einem 4-2-1-2-1 aus oder von einem 4-2-3-1. Ne? Also entweder mit links außen, rechts außen oder ein bisschen weiter zurück. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Linksverteidiger. Jonas Hector in Ermangelung besserer Alternativen.
Ja.
Dann,
ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie der mal gemacht wird. Der hat eine Bomben-EM gespielt.
Boateng und Hummels würde ich auch erstmal nichts dann ändern. Kimmich würde ich auch. Ich finde
ja beide gut gespielt. Ich verstehe auch nicht, warum die so schlecht dabei wegkommen, ehrlich gesagt.
Haben wir schon
so oft drüber gesprochen jetzt, ja.
Kimmich auf rechte Verteidigerposition würde ich lassen. Khedira in der Tat.
Aber kann mich auch mal verklickern, dass er auch defensiv arbeiten darf, ne?
Ja, ich habe heute eine Wiederholung gesehen von der Situation, wo die ARD oder ZDF-Kommentatoren meinten, der Schiedsrichter ist beim Gegentor schneller zurückgekommen als Kimmich. Und du siehst halt so eine Totale, wo das wirklich stimmt. Der Schiedsrichter ist schneller zurückgekommen als Kimmich.
Ja, aber und dann haben wir ein Problem. Da muss der Jogi mal sagen, pass mal auf, Joshua.
Ja.
Das wissen alle, wie der Vorname mittlerweile ausgesprochen wird, aber du darfst auch ein bisschen mit zurückarbeiten. Irgendwie. Du bist hier nicht mehr, wie du schon so schön gesagt hast, du bist hier nicht mehr Bayern München. Wir müssen auch verteidigen hier bei der WM. Es hilft nichts. Ja?
Ich würde ihn trotzdem lassen. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen das Feintuning in der Mannschaft spielen. Das ist ja nicht nur seine Schuld. Der kriegt die Aufgabe von dem Coach. Er hat andere Leute, die für ihn absichern müssen, wenn er vorrennt. Das ist jetzt nicht allein sein Fehler, wenn auf seiner Seite irgendwie ein Angriff vorbereitet wird. Also Kimmich bleibt für mich, vor allen Dingen, weil er offensiv bärenstark ist. Dann im defensiven Mittelfeld ist es schwierig. Da kann ich mir bestimmt alle möglichen Varianten vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Khedira spielt zusammen mit Kroos. Ich könnte mir vorstellen, dass Gündogan, Kroos dort spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kroos auf die offensive Mittelfeldposition rückt und so eine Kombination von Goretzka, Gündogan oder Khedira, Goretzka und so weiter. Also da ist, glaube ich, am meisten Bewegung möglich. Man kann probieren, glaube ich, mit Reus auf links außen zu spielen. Ich würde mir allerdings nicht erwarten, dass das einen riesengroßen Gewinn gegenüber Draxler gibt. Draxler hat gute Spiele gemacht. Er hat auch jetzt kein extrem schlechtes Spiel gemacht. Aber ja, man kann es mal probieren. Vielleicht harmoniert das irgendwie besser. Vielleicht ist Reus in einer super spitzen Mega-Form oder so, was weiß ich. Dann auf rechts außen ist dann halt so die Frage, wer da steht, weil Müller da nicht so ganz glücklich gewirkt hat. Er kann das schon spielen, auch wenn es vielleicht nicht seine Lieblingsposition ist.
Ich mag Thomas Müller so gerne irgendwie. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt seine Mega-Performance bei den letzten großen Turnieren.
Also man muss auch sagen, Reus könnte auch rechts außen spielen. Also eine Kombination Reus rechts außen und Draxler links außen ist auch nicht undenkbar. Reus hat das schon gespielt.
Ich finde einfach, dass Müller nicht mehr unantastbar ist irgendwie. Der hat nach der WM 2014 irgendwie nie wieder diese Form erreicht, auch in der Bundesliga jetzt bei Bayern. Fand ich ihn eher, also ich hab ihn extra meine Kicker-Elf geholt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist WM, jetzt muss der nochmal, der wird eine geile Saison spielen, einfach weil er so irgendwie WM-Vorfreude hat, sich halt empfehlen will und in Form, wieder so die alte Form. War aber nicht so. Der hat auch relativ durchschnittliche Punkte geholt, dafür, dass er bei Bayern München spielt. Und das erste Spiel von ihm war auch wieder schwach. Ich habe da heute eine Statistik gesehen, irgendwie, dass er nur, ich weiß gar nicht, super wenig Zweikämpfe, ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber super wenig Zweikämpfe gewonnen hat, viele Fehlpässe her hatte. Da muss man auch mal Müller rausnehmen dürfen, irgendwie, finde ich. Finde er nicht gut spielen.
Ja.
Wir sind gerade offensiv so stark besetzt. Warum nicht?
Hat noch nicht viel von gesehen, ne? Also ist nichts Zählbares.
Ja, aber ja, auf der Bank, ne? Ich habe mir manchmal, ich habe heute mal drüber nachgedacht, es klingt sich ein bisschen blöd, aber als ich auf dem Klo saß, weil man da so, ne, so am besten über sowas nachdenken kann. Also ich, ganz ehrlich, wenn wir unsere B-Elf, ne, die vor exakt einem Jahr, ne, im Comfort Cup wirklich nach 10 Minuten 2-0 gegen Mexiko geführt hat, ne? Ist jetzt wieder ein bisschen populistisch, ein bisschen Stammtischgelaber, aber das war natürlich auch von der Motivation nicht die gleiche mexikanische Mannschaft. Aber ja, so, diese B11 hat da mehr überzeugt. Da hast du 11 Leute, die hungrig waren, irgendwie, die sich auch für die WM empfehlen wollten.
Aber hör mir doch auf mit dem hungrig. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendjemand die Möglichkeit hat, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen und da irgendwie so semi-motiviert ist. Im Leben nicht. Dafür sind die Leute, die fangen mit ihrem was fünften, sechsten Lebensjahr mit dem Fußball an. Bevor die damit überhaupt anfangen, Geld verdienen zu können, sind sie 16 oder so und haben schon 10 Jahre Ackern hinter sich, was andere in ihrem Leben, in ihrem Job nie machen. Und dann irgendwie mit Anfang oder Mitte 20 und teilweise noch älter, dann die wenigen Möglichkeiten, die man hat, mal für die Nationalmannschaft berufen zu werden und auch noch auf dem Platz zu stehen. Du glaubst doch nicht, dass da echt jemand dasteht und sich da auch... Nee, Weltmeisterschaft, nee, ist nicht so meins.
Ich bin da total bei dir, das glaube ich in der Tat nicht. Aber ja, ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen irgendwie, ich bin zum ersten Mal dabei, ich bin irgendwie, keine Ahnung, 22, zu jemandem, der Weltmeister ist und der.
Also ich glaube, dafür sind wir hier viel zu kritisch als Fans, als Presselandschaft, dass jemand das auf sich sitzen lassen möchte, zu einer Mannschaft zu gehören, die nicht gut performt bei einer WM. Weil okay, das musst du dir im Zweifelsfalle ja auch den Rest deiner Karriere nachsagen lassen.
Vermutlich, ne? Deshalb, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Philipp Lahm nach der WM aufgehört hat.
Weil er nichts mehr draufsetzen konnte.
Genau, weil ich kann jetzt, ich meine das auch mal im Interview danach, ich kann jetzt in der Nationalmannschaft nur noch verlieren irgendwie. Wenn ich jetzt gehe, wenn die Leute mich in Erinnerung behalten als Kapitän an der Weltmeister, so, und bei der nächsten WM, wenn wir das dann nicht verteidigen oder
dann
so.
Heißt es, der war zu alt und konnte nichts
genau,
mehr.
Genau. Er hat es einfach richtig gemacht. Ne? Er hat es einfach richtig gemacht. Das war einfach perfekt.
Ich glaube auch. Also es mag sein, dass es mal solche Spieler gibt, wo irgendwie, aber das ist dann eher so ein psychisches Ding vielleicht. Wo das so ist, aber ich glaube nicht, dass das auf eine Mannschaft zutrifft. Ich denke, die Spieler, bei denen es so ist, die nicht mehr motiviert sind, die verlassen dann halt den Kader und lassen sich irgendwie nicht mehr aufstellen, treten zurück. Aber ich glaube nicht, dass es da viele gibt, die sich einladen lassen und dann irgendwie, dafür ist der Ehrgeiz, glaube ich, viel zu groß. Und dafür ist die Bedeutung dessen, irgendwie für sein Land aufzulaufen, glaube ich, auch viel zu groß, weil das ist ja was, davon träumt ja selbst unsere Generation oder Kinder, die nie zum Fußball wirklich gehen, die träumen ja davon, mal auf dem Platz zu stehen mit dem weißen Trikot und den schwarzen Hosen. Also ich glaube nicht, dass das...
Okay, dann schießen wir das ab mit, wenn du bei der WM nicht motiviert bist, hast du den Fußball nicht geliebt.
Vermutlich, dann hast du da auch nichts verloren.
Nie geliebt, hatte ja, klassisches Zitat. Du, ich gucke gerade auf den zweiten Spieltag und wollte dir die Frage stellen, auf welche Begegnung du dich am meisten freust in diesem zweiten Spieltag. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so die Spiele angucke, ich gehe jetzt mal hier mit Schnellverfahren durch, Uruguay, Saudi-Arabien, okay, morgen, Portugal, Marokko, Iran, Spanien, Dänemark, Australien, Frankreich, Peru, Argentinien, Kroatien.
Oh, das ist ein gutes Spiel, ja.
Darauf habe ich Bock, das wäre Donnerstag um 20 Uhr, da sind wir auch wieder vom Hurricane zu Hause, zum Glück. Nigeria, Island, Brasilien, Costa Rica, Serbien, Schweiz, Südkorea, Mexiko, Deutschland, Schweden. Ich glaube, das sind so, ansonsten, warte mal, Belgien, Tunesien, England, Panama, Japan, Senegal, Polen, Kolumbien. Also ich denke, die Highlights jetzt dieser zweiten Woche und dieses zweiten Spieltags bei der WM sind also als Deutscher definitiv natürlich, weil wir alle dahin fiebern auf das Spiel. Natürlich Deutschland gegen Schweden, ist ja klar, aber ansonsten Argentinien, Kroatien. Da habe ich jetzt unentschieden getippt, aber ich glaube jetzt aufgrund des Momentums der ersten beiden Spiele könnte ich mir auch vorstellen, dass Kroatien da, das wäre auch ein Kracher, Vizeweltmeister Argentinien, die nach zwei Spieltagen mit einem Punkt da steht.
Ja.
Das wäre interessant.
Also immer so, die stehen im Moment gar nicht so viel besser da als Deutschland, um nicht zu sagen, die stehen vielleicht sogar noch eine Spur schlechter da, auch wenn sie einen Punkt mehr haben.
Ja.
Gucken wir mal.
Wer ist der Dritte in der Gruppe? Nigeria haben sie dann noch. Okay, da können sie gewinnen. Ja, also viel irgendwie groß gegen klein wieder in dieser zweiten Runde. Ja. Also ganz ehrlich, Barlo, ich sag's dir, wie es ist, wenn ich mich zu diesem Zeitpunkt entscheiden müsste, sagen wir irgendwie, pass auf, hier, du hast jetzt hier, was weiß ich, 500 Euro, du musst jetzt dich entscheiden, auf wen du das setzen willst. Ich finde es unglaublich schwer, jetzt irgendwie einen Favoriten oder, also klaren Favoriten sowieso nicht, aber auch irgendwie, wenn ich sagen müsste, zwei, drei Mannschaften zu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr offen, beziehungsweise man hat irgendwie das Gefühl, dass irgendeine Mannschaft so Top-Favorit ist, ne?
Ja. Also dann
hat auch niemals so einen richtigen Impact hinterlassen. Ich erinnere an 2014, als wir einfach mal im ersten Spiel Portugal 4-0 wegrasiert haben. Mhm. Sowas hast du in der Form noch nicht, ne?
Nee. Also wir warten den zweiten Spieltag ab und dann, glaube ich, wird es richtig spannend werden, weil ich glaube, dass der ein oder andere Favorit da schon ganz, ganz knapp am Ausscheiden stehen wird.
Oh, hoffentlich nicht wir.
Hoffentlich nicht wir.
Hoffentlich nicht wir. Wie gesagt, mark my words, ich habe das Orakel aus Schesel befragt. und das Orakel aus Schesel hat gesagt, wir gewinnen gegen Schweden 3-0.
Okay, gut. Alles klar. So. Dann hören wir uns morgen wieder.
Ja.
Und ich danke euch, oder wir danken euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Genau, benehmt euch in den Comments, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.